Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur erstmal letzten Folge meines Fühlich-Podcasts mit Das Ding vom SWR. Es ist die 12. Folge. Wir sind bei 12 Folgen angelangt. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und freue mich sehr, jetzt diese Folge mit euch zu machen. Ich habe heute einen Special Guest und zwar die psychologische Psychotherapeutin Fanza Riedel-Wendt. An dieser Stelle stell dich doch gerne vor und du kannst mir gleich auch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Psychologin und einer psychologischen Psychotherapeutin.
Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Fanza, ich bin psychologische Psychotherapeutin. Das bedeutet, dass ich Psychologie studiert habe, aber damit man eine Praxis aufmachen kann in Deutschland als Psychotherapeutin, muss man nach dem Studium noch eine Ausbildung machen. Die dauert so 3 bis 5 Jahre, kann auch länger dauern. Genau, und dann ist man psychologische Psychotherapeutin und nur dann darf man sich offiziell Psychotherapeutin nennen in Deutschland und eine Praxis eröffnen.
Okay, verstehe. Interessant, wusste ich tatsächlich auch nicht. Beziehungsweise ich habe es mir schon gedacht, dass es was mit der Ausbildung quasi zu tun hat. Aber ich hätte es auf jeden Fall nicht so erklären können, natürlich wie du.
Genau, ich glaube, das ist noch vielleicht ganz wichtig. Also man kann auch so eine Praxis aufmachen, aber ich dürfte sonst nicht mit den gängigen Kassen abrechnen. Mhm. Oder ich bin dann nicht Teil dieses normalen Gesundheitsversorgung, wenn ich diesen Titel nicht habe. Aber man kann trotzdem eine Praxis eröffnen, aber dann kann man nur privat als Selbstzahler dort behandelt werden.
Okay, verstehe ich. Cool. Du bist heute da, denn wir haben ganz viele Fragen zu beantworten. Normalerweise ist hier als erste Kategorie immer ein Bullshit-Bingo. Das sind so Zettelchen, die in einem Gefäß sind, wo so Vorurteile gegenüber der mentalen Gesundheit draufstehen. Und heute ist es nicht das Bullshit-Bingo, sondern es ist quasi ein größeres Ask Lina. Wir haben ganz viele Fragen von euch gesammelt, die ihr mir bei Instagram reingeschickt hattet und an das Ding. Und davon haben wir welche gepickt und wir werden die jetzt gleich öffnen und vorlesen und beantworten. Denn das hier soll als Special letzte Folge die Community-Folge sein. Eine große Ask Lina-Folge, wo wir nochmal ganz detailliert auf eure Fragen eingehen. Und ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Soll ich anfangen oder möchtest
Gerne,
du?
Fang an.
Okay, ich soll anfangen. Müsste ich doch schon an. Okay, ich ziehe einfach mal die erste Frage. Wenn ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll, werde ich natürlich auch nicht abgeben. Die erste Frage. Krass, das ist die erste Frage, weil sie betrifft mich auf jeden Fall auch. Und zwar, wie erkläre ich meinen Eltern, dass es mir nicht gut geht? Finde ich eine sehr spannende Frage. Ich kann dazu einmal kurz aus persönlicher Sicht sagen, dass ich damit auch so meine Schwierigkeiten hatte oder auch habe. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig warum, weil ich habe das von zu Hause eigentlich nicht unbedingt mitbekommen, dass man nicht über seine Probleme redet oder so oder dass man nicht emotional sein sollte, sondern meine Eltern waren da eigentlich sehr, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das in der Erziehung quasi gefehlt hat. Ich glaube, ich für meinen Teil habe mich einfach irgendwann angefangen, da so ein bisschen zu verschließen, wenn es mir schlecht ging, weil ich auch nicht wollte, dass sich jemand Sorgen macht. Mhm. Ich wollte es nicht komplizierter machen. Mhm. Ich wollte nicht, dass meine Eltern irgendwie denken, sie hätten an irgendwas Schuld zum Beispiel. Und dann irgendwann wird der Klotz so groß und es wird so schwierig. Und zum Beispiel, dass ich zur Therapie bin, habe ich auch nicht von vornherein erzählt. Okay. Es war ein Ziel von meiner Therapeutin und mir, dass ich das erzählen kann. Weil wir haben uns so ein ganz paar Ziele gesetzt, die nicht direkt überfordernd sind, sondern solche zum Beispiel. Und eines Tages dachte ich dann einfach, okay, ich fahre jetzt hin und es ist mein Ziel und ich werde es heute Abend machen. Und ich hatte meinen jetzigen Ex-Freund dabei und habe ihm auch gesagt, du musst bitte am Tisch sitzen, wenn ich das sage, quasi. Ich weiß auch nicht, warum ich habe dann da eine sehr große Sache irgendwie draus gemacht, aber weil es für mich halt ein sehr emotionales Thema war, zum Beispiel auch, dass ich sage, dass ich bei einer Therapeutin bin, weil ich natürlich auch dachte, da kommen Nachfragen etc. Und vielleicht habe ich mir sogar Notizen in mein Handy getippt, dass ich im Notfall ablesen kann. Ich fand aber auch, dass ich das einfach gerne am Essenstisch quasi sagen würde, weil ich fand es für mich ein bisschen unangenehm, dass ich mich so davor gescheut habe. Und ja, ich habe es dann zum Beispiel auch erzählt und meine Eltern haben sehr warmherzig darauf reagiert.
Schön.
Und tatsächlich dann aber auch, wenn sie gemerkt haben, dass ich nicht weiter antworten möchte, auch gelassen. So. Und ab und zu reden wir halt natürlich so drüber, was so passiert. Und ich glaube, dass es immer recht schwer ist, sich da gerade seinen Eltern irgendwie zu öffnen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da nochmal Profi-Tipps auf Lager. Kann ja sein. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mehrere Leute zu dir kommen.
Also erstmal ist es, finde ich, total die schöne Geschichte, die du erzählst, weil ich glaube, dass es ganz vielen so geht. Und das finde ich auch ganz spannend, weil du hast auch gesagt, das war gar nicht so in unserer Erziehung oder das wurde mir nicht so vermittelt. Aber viele Menschen sind ja sehr empfindsam und spüren, was passt vielleicht oder haben zumindest so eine erstmal die Vermutung, wie du es gesagt hast, dass passt jetzt nicht oder ich möchte meine Eltern nicht belasten. Also da sind ja viel mehr Themen und dann wird ja auch diese Erwartungsangst immer größer. Ne? Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Und ich glaube, die größte Sorge ist ja immer, ich werde nicht ernst genommen oder eben die Eltern, ich bringe die Eltern in eine hilflose Situation. Also meine Erfahrung ist, dass wir unseren Eltern mehr zumuten können. Ich glaube, viele sind dann überrascht, so wie du das ja jetzt auch erzählt hast. Ne? Wenn man mal diesen Schritt gemacht hat, zu merken, man muss davor gar nicht so viel Angst haben und im besten Fall reagieren Eltern vielleicht sogar ganz gut. Mhm. Aber das ist ja nicht immer gesagt. Ich finde, man kann es Eltern so gesehen ein bisschen leichter machen, wenn man versucht, es so konkret wie möglich zu beschreiben. Also nicht nur sagen, es geht mir schlecht oder ich bin gestresst, sondern vielleicht wirklich sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Das und das schaffe ich nicht. Da merke ich, da komme ich an Grenzen und das kann ich nicht. Es ist ein bisschen konkreter und Eltern können manchmal besser, wenn es konkreter ist. Wenn es Eltern sind, die wirklich hilflos sind, wenn man so starke Gefühle hat, dann kann man es noch konkreter machen und zum Beispiel sagen, bitte geh mit mir dahin. Also das finde ich ganz schön. Ich finde, da ist auch also die junge Generation auch nochmal offener, wirklich zu sagen, ich möchte zum Therapeuten, kannst du mich zum Beispiel begleiten oder ich brauche Unterstützung. Da habe ich eine Adresse, die habe ich rausgesucht. Ich möchte da gerne hingehen, wenn man so weit ist, dass man das machen kann. Ich meine, du hast ja schon was Tolles erwähnt. Du hast jemand mitgenommen. Ja. Also du hast die Unterstützung mitgenommen. Also ja. Das ist auch, finde ich, eine gute Strategie.
Das stimmt. Danke. Du kannst gerne die nächste Kugel ziehen, wenn du magst. Ich reiche es dir mal an.
Also, ich hatte schon öfters Panikattacken, bin aber nicht in Therapie. Gibt es irgendwas, was ich gegen diese Panik tun kann? Das ist eine gute Frage. Also, wenn man öfters Panikattacken hat, würde ich schon empfehlen, sich um eine Therapie zu bemühen, einfach weil das chronischer werden kann, wenn man es nicht behandelt. Also ich würde mich drum bemühen. Aber man kann tatsächlich was gegen Panikattacken machen und damit kann man anfangen, wenn man noch keinen Therapieplatz hat. Und das Allerwichtigste gegen Angst ist, dass man vor ihr keine Angst hat. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also dass man eine Panikattacke, und das hört sich vielleicht jetzt hart an, aber am Ende ist sie nur eine Panikattacke. Es ist nur ein Gefühl, eine Angst. Also die Angst kommt ja von innen und die geht immer vorbei. Also eine Panikattacke, wenn man drin ist, hat man ja das Gefühl, es bleibt für immer, es ist entsetzlich, aber sie geht vorbei. Also eine Panikattacke rein physiologisch kann maximal eine halbe Stunde dauern. Ja, also das heißt, ein bisschen mit dem Mindset oder mit dieser Überzeugung, es ist Angst, die geht vorüber, nimmt man dem Ganzen das Feuer. Also man kann die Angst ja schüren, indem man zum Beispiel Gedanken hat, die die Angst verstärken. Und man kann daran arbeiten und sich darin üben, ein bisschen weniger diese Angst zu schüren und weniger vor der Angst zu haben. So, ja. Das ist der erste Schritt.
Also erstens, dass man Angst vor der Angst hat, ist für mich auch ein krasses Phänomen und begleitet mich auch häufig, weil ich auch viel mit Ängsten zu tun habe persönlich. Und ich zum Beispiel manchmal auch merke, dass ich Situationen vermeide, nur aus Angst davor, Angst haben zu können. Dass ich könnte ja Angst haben und mich dann wieder so fühlen wie zum Beispiel damals. Und was meine Therapeutin mir auch mal gesagt hat, ist, dass es auch so immer so komisch ist, weil wenn wir Glücksgefühle haben und total euphorisch und freudig sind, dann ist man immer schon so, oh nein, gleich ist es vorbei. Und wenn man aber in so einer tiefen Angst steckt oder zum Beispiel eine Panikattacke hat oder manchmal einfach im Bett liegt und gar nicht hochkommt. Gut, das kann natürlich bei einer Depression auch dann sehr lange der Fall sein, aber so diese generellen Emotionen, wie zum Beispiel oder dann wie eine Panikattacke, dass diese Gefühle auch vorbeigehen. Also man kann es nicht rein physiologisch nicht ewig aushalten. Genau. Es hat einen Punkt, wo genauso wie dieses High des Verliebtseins am Anfang kann ja auch, glaube ich weiß nicht, wo da das Maximum ist, aber man kann nicht immer in dieser Verliebtheitsphase stecken, weil dann kann der Körper einfach nicht mehr. Und so ist das eben auch mit den Emotionen. Und das finde ich manchmal rationalisiert das Ganze.
Total.
Und das hilft mir zum Beispiel persönlich auch häufig weiter.
Genau, das Wichtige bei Angst ist, und das ist wirklich, die Angst wird größer, je länger man ihr nicht begegnet. Also ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Ne? Wenn die Panikattacken in einer spezifischen Situation auftreten und man die permanent vermeidet, dann wird es immer größer, dann wird die Angst auch immer größer. Und das kann man auch schrittweise, wenn man mutig ist, das im Alltag einfach mal probieren. Und ein anderes Wichtiges ist auch, Angst verträgt keine ruhige Atmung. Also das geht physiologisch nicht zusammen. Das heißt, man kann auch wirklich üben, gerade wenn man keine Angst hat vorm Schlafen, in Ruhesituationen, dieses tief in den Bauch einatmen, kurz halten und dann lange ausatmen. Das merkt man dann auch, dass das beruhigend ist. Und wenn man das gut kann, kann man das auch in Phasen anwenden, wenn dann mal die Panik kommt.
Mhm. Klingt logisch. Jetzt in... Gut, jetzt ist die Staffel vorbei, aber falls wir eine Staffel 2 machen sollten, hört ich mich nur noch so tief ein und kann es lange ausatmen.
Wichtig ist es im Bauch, nicht hier oben. Ja. Hier oben atmet die Angst. Okay. Kannst du in den Bauch atmen.
Okay. Wie beim Singen quasi. Genau. Next question. Ich habe abends voll die Schwierigkeiten einzuschlafen. Wie kann ich mein Gedankenkarussell abschalten? Ich muss sagen, ich bin selber tatsächlich sehr gut darin, aus der Grübelei gar nicht mehr rauszukommen und auch halt abends vor allem. Oder in leisen Momenten. Ich habe deswegen irgendwie so eine Dauerbeschallung und Dauerbeschäftigung auch bei mir zu Hause laufen. Also wenn ich schon nur vom Bett aufstehe, nochmal kurz auf Toilette oder von der Toilette ins Bad oder vom Bad ins Wohnzimmer, sind für mich alles Schrecken, auf denen ich direkt einen Podcast anmache, weil ich nicht so gerne alleine mit meinen Gedanken bin. Und entweder ich schlafe tatsächlich mit einer Geschichte ein oder mit einem Podcast, mit so einem Laber-Podcast wie Fest und Flauschig oder Kaulitz Hills oder so, einfach wo einfach geredet wird. Sowas hilft mir dann persönlich oder zum Beispiel ein Hörspiel zu hören, wirklich, wo ich abgelenkt bin. Was mir auch manchmal hilft, wo ich mich aber nicht immer zu aufraffen kann, obwohl es kein großes physisches Aufraffen ist, ist so eine Art Grübeltagebuch einfach dann abends schnell vorm Einschlafen noch zu schreiben. Oftmals mache ich das eher tagsüber und nehme mir bewusst 5 Minuten dazu Zeit, aber teilweise, wenn ich wirklich so nachts um 1 merke, okay, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr raus, dann schreibe ich diese ganzen Panik- und Grübelgedanken einmal runter und das ist dann teilweise halt auch einfach extrem viel und da stehen dann sehr krasse Sachen drin auch manchmal, aber es hilft dann halt eben auch, die einmal aufzuschreiben. Und dann zu sagen, okay, ich klappe jetzt das Laptop zu oder lege jetzt mein Handy weg oder das Tagebuch zu und ich habe es jetzt aufgeschrieben, ist okay, Kopf, du hast dich damit beschäftigt. Wir gehen da jetzt, wenn, morgen ran, aber bitte lass uns jetzt schlafen.
Okay.
Ja. Und hast du noch einen Tipp?
Also das ist erstmal schon eher eine super Strategie, weil das Grübeln ist ja, also erstmal finde ich es wichtig, wir machen nichts einfach so. Alles, was wir Menschen tun, hat immer einen Sinn und wir wollen damit irgendwas machen, was uns hilft, sonst würden wir es nicht tun. Und dieses Grübeln gaukelt ja ein bisschen auch vor, ich mache jetzt irgendwas oder ich löse ein Problem oder ich...
Komplett.
Ja, ne, also ich
wenigstens im Kopf habe ich es
genau,
schon
genau, ich habe es schon dreimal durchgespielt. Ja. Und das gibt uns irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle und das Wichtige ist, dass man sich bewusst macht, dass, wenn man so grübeln, also dieses immer wieder durchlaufen lassen, damit löst man ja keine Probleme so richtig, so wie du es beschrieben hast. Wenn du es dann aufschreibst, dann hat man es ein bisschen klarer und dann kann man sagen, aha, das und das muss ich vielleicht, darüber möchte ich nachdenken, kann ich es am nächsten Tag machen. Das sind alles Sachen und das muss ich auch einfach fairerweise sagen. Ich glaube, meine Patienten sind dann auch manchmal enttäuscht. Die wirken natürlich nicht so schnips und dann sind die Gedanken aus. Ja. Weil man muss auch dazu sagen, es gibt einfach Menschen, die grübeln mehr. Also die haben auch eine Tendenz, viel mehr Gedanken im Kopf zu haben. Also es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob euch solche schon mal begegnet sind, wenn ihr die fragt, die sagen, nö, ich denke an nichts.
Oh Gott, ja.
Ja, aber die gibt es. Also das will ich mir damit sagen, dass man da auch sorgsam mit sich ist, zu sagen, ja, das ist, vielleicht tendiere ich auch dazu. Aber man kann sich tatsächlich ein bisschen helfen, immer wieder sich darin zu üben, zu sagen, ich löse jetzt hier damit nichts mit dem Grübeln. Ne? Und dann kann man sich auch, es gibt auch so eine Übung, so einen Grübelstuhl, hier lasse ich mich mal gehen, ich lasse alles durchlaufen. Aber dann auch zu sagen, und jetzt stopp, ich muss was anderes machen. Das ist schwer abends, weil man ja nichts anderes machen kann, sondern runterkommen muss. Ne? Also dann kann man auch gucken, braucht man eine längere Anflugphase, um ein bisschen mehr runterzukommen, damit die Gedanken auch ein bisschen langsamer werden. Also was kann man tun, was einen ein bisschen runterbringt, weiß ich nicht, nochmal vor, ist es Duschen oder ist es tatsächlich irgendwas mit den Händen machen? Sachen mit den Händen machen sind gut. Und das andere ist, wenn es Gedanken sind, die einem Angst machen, dann gibt es noch so eine Strategie, Gedanken wirklich bis zum Ende zu denken.
Ja.
Also das machen wir, das denkt man immer gar nicht, wenn ich das in den Sitzungen mache, dann sagen meine PatientInnen auch ganz oft, oh, so weit habe ich noch nie gedacht, wenn ich dann sage, ja und dann, was wäre dann, wenn die Prüfung nicht bestanden ist? Was ist denn dann und was passiert? Also, weil es hilft, aus dieser Schleife rauszukommen und wirklich darüber nachzudenken, okay, dann nehme ich mir die Zeit jetzt dafür, eine Lösung zu finden. Und die Lösung kann auch mal beruhigend sein, wenn man merkt, es ist nicht alternativlos. Also das heißt, es ist, wenn wir so in der Grübelschleife sind, ist es ein bisschen, als würden wir den Film immer bei der schlimmsten Stelle ausschalten und dann immer nur die Stelle davor durchlaufen lassen, aber dass man den Film einmal bis zum Ende spielt.
Was mir auch mal noch als Tipp gegeben worden ist, an dieser Stelle zum Beispiel vor der Tour, vor meiner letzten Tour letztes Jahr, weil ich auch sehr viel Angst davor hatte und so mich auch sehr hilflos gefühlt habe. Und meine Therapeutin meinte dann auch, dass es für mich vielleicht auch hilfreich wäre, dass ich alle Ängste und Sorgen und Zweifel bezogen auf den nächsten Tag einmal abends aufschreibe und dann am nächsten Tag am Abend aber auch gegenchecke, so was davon ist denn jetzt wirklich eingetroffen.
Genau.
Und das wirklich Tag für Tag hätte machen sollen. Man muss sagen, ich habe es manchmal einfach nicht geschafft. Ich habe es schon aber auch hier und da gemacht. Und man ist dann manchmal selber überrascht, wenn man so seine Listen aufklappt und sich so denkt, boah krass, also ja, 15 von den 20 Punkten sind auf jeden Fall nicht eingetroffen und die anderen 5 auch irgendwie weniger schlimm als erwartet quasi. Ich glaube, auch noch eine Technik war, bei den ganzen Grübeleien zu überlegen, was sind denn Sachen, an denen ich wirklich etwas ändern könnte?
Ja, super. Ja.
Und was sind einfach nur Konstrukte in meinem Kopf, und ich habe gar keinen Einfluss darauf.
Total.
Möchtest du nochmal ziehen?
Das sind total spannende Fragen. Ab wann darf man eigentlich zur Therapie? Das ist eine gute, ab wann darf man? Das finde ich total schön.
Ja.
man darf immer, also ich glaube, es gibt ja eine Folge auch zum, was
Therapie,
ist, das ist ja wichtig, da wurde das ja alles erklärt. Also genau dafür sind ja aber diese Sprechstunden da, dass man einen Termin machen, wenn man einen bekommt, ich weiß, man muss lange warten, aber wenn der Termin da ist, das genau prüft ja dann die oder der Psychotherapeut, der dann da sitzt, um zu gucken, wie ist der Bedarf, was braucht es. Ne? Braucht es eine Psychotherapie? Manchmal braucht es ja auch was anderes oder weniger reicht auch. Also dafür ist es auf jeden Fall ja schon mal gut. Also erstmal nach einer fragen und gucken, ob man Bedarf hat, darf man immer.
Ja, finde ich sehr wichtig, was du sagst. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal in meine Folge Nummer 6 reinhören. Das ist die du gerade angesprochen hast. Da gibt es einen Therapieguide. Alles rund um so die First Steps zur Therapie und ich erzähle auch noch ein bisschen was zu meinen ersten Steps, die ich da gemacht habe, zu meinen ersten Schritten. Hört doch gerne mal rein, Folge 6, meine Therapie.
Ja, ich glaube wirklich, dass viele Leute gar nicht wissen, wo fängt man an, wo geht man zuerst hin, mit wem spricht man, und das finde ich total wichtig, das einmal sich anzuhören, genau, damit man eine Ahnung hat.
Definitiv. So, ich ziehe noch eine weitere Frage. Irgendwie dieses Raschelgeräusch, habe ich das schon mal gesagt, dass ich das total angenehm finde? Woran erinnert mich das? Naja, vielleicht werde ich irgendwann noch drauf kommen. Meine Tochter leidet unter Depressionen und hat mir gesagt, dass sie auch schon mal Selbstmordgedanken hatte. Was kann ich tun, um ihr zu helfen? Ich würde sagen, die Frage gebe ich einmal an dich.
Ja, also ich würde das tut die Mutter ja, wenn sie sich hier hinschreibt, dass sie es ernst nimmt. Das ist wichtig und dass die Tochter sich da ernst genommen und gehört fühlt. Und dann würde ich sie auf jeden Fall begleiten irgendwohin, also sich an jemanden zu wenden. Wenn es so ist, dass die Depression schon so ist, dass da Suizidgedanken da sind, dann sind die sehr quälend für die betroffenen Personen. Und es ist ja toll, dass sie sich gemeldet hat, dass sie sich an die Mutter gewandt hat. Mhm. Und man kann tatsächlich auch erstmal, wenn das jetzt wirklich schwer ist, was ich weiß, irgendwo einen Therapieplatz zu finden, auch erstmal zum Hausarzt gehen. Also man kann da auch erstmal hingehen, damit auch für die Mutter oder überhaupt für Angehörige, dass die damit nicht allein sind. Also man sollte damit nicht alleine bleiben. Auch wenn Freundinnen oder Bekannte sich an einen wenden, was ich ja schon mein ersten Schritt ist, wirklich anzubieten, gemeinsam irgendwo hinzugehen und sich da hinzuwenden, Hilfe zu holen. Genau. Und da gibt es ja verschiedene, also wenn es nicht der Hausarzt ist, kann man auch erstmal, man kann ja auch erstmal beratend irgendwo bei einer Beratungsstelle anrufen oder zu einer Beratungsstelle gehen. Aber wenn die Depression auch schon doch ein bisschen schwerer ist, dann ist es ja auch für die Betroffenen total schwer, selber das in Angriff zu nehmen. Und umso schöner, dass sie jetzt jemanden hat, der sie dann da unterstützen kann und das mit ihr gemeinsam macht. Aber das würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, und der ihr zuhört und einen Weg sucht.
Genau. Genau,
ich glaube, das ist ein ganz gutes erstes Gefühl erstmal.
Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man da, weil manchmal sind Eltern, was nachvollziehbar ist, ne, dann ist man ja auch vielleicht erstmal erschrocken, das zu hören. Da muss man sich jetzt erstmal gar nicht erschrecken. Es ist einfach Teil auch dieses Erkrankungsbildes. Mhm. Aber wenn dieser Schritt schon gemacht ist, dass die Patientin sich wendet, dann ist es umso wichtiger, dass man sich Hilfe holt und dass man dann die Tochter, den Freund, die Freundin begleitet und an der Seite von der Person bleibt. Ich glaube, das ist für die Betroffenen besonders schön, wenn sie jemanden haben, der sie da an die Hand nimmt oder nicht an die Hand nimmt, aber
nicht alleine lässt.
Ganz genau. Ja.
Dazu wäre auch noch einmal wichtig zu sagen, Hilfsangebote und weitere wichtige Quellen findet ihr natürlich auch immer in den Shownotes, auch so bei dieser Folge. Fansa, möchtest du noch eine weitere Kugel ziehen?
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Therapie zu beenden? Oh, möchtest du zuerst darauf antworten?
Nee, gar nichts. Ich wollte nur sagen, ich finde die Frage sehr interessant. Ich habe so schnappatmungsmäßig eingeatmet, weil ich zum Beispiel gerade meine Therapeutin gewechselt habe.
Ah.
Ja. Und deswegen, das hat irgendwie, hat mich einfach daran erinnert.
Darf ich was fragen?
Mhm.
Hast du sie gewechselt, weil manchmal muss man ja, weiß nicht, Therapeutin wird schwanger oder weiß ich nicht, oder weil du gerne die Therapeutin wechseln wolltest? Weil ich glaube, das ist wichtig auch, finde ich, ist ein wichtiges Thema.
Voll, es ist ein super wichtiges Thema. Ist mir natürlich auch nicht so, ich hänge ja immer an Dingen und auch an Menschen.
Ja.
Natürlich auch an der Frau, die ich jedes 3,5 Jahre lang jede Woche gesehen habe.
Ja, klar.
Ich hoffe, sie denkt an mich. Nein, aber tatsächlich war einfach das, also die Krankenkasse zahlt ja nur gewisse Stunden und die waren halt durch.
Okay.
Und meine Therapeutin und ich haben dann natürlich auch darüber gesprochen und auch, dass man nochmal was einreichen könnte. Ich könnte natürlich auch privat zahlen, wird dann natürlich sehr teuer. Und sie meinte aber auch, und ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht auch einfach ganz gut wäre, nochmal zu tauschen, weil vielleicht hat jemand nochmal einen anderen Ansatz.
Mhm.
Vielleicht auch nochmal eine leicht andere Form von Therapie mit einem anderen Ansatz einfach. Und genau, ich denke, das ist mir sehr schwer gefallen. Der Prozess für mich war dann da jetzt auch über ein halbes Jahr Pause, weil ich das nicht geschafft habe, ehrlich gesagt, mich woanders zu... Also ich habe es gar nicht geschafft, diese E-Mail zu schreiben.
Mhm.
Und schlussendlich bin ich dann immer vereinzelt doch wieder zu ihr gegangen,
okay,
weil ich ihr auch gesagt habe, ich habe es einfach immer noch nicht geschafft. Sie hat mir dann irgendwann auch gesagt, soll ich mit Ihnen die E-Mail schreiben?
Okay.
Ich suche Ihnen welche raus. Genau. Und schlussendlich bin ich dann jetzt an eine neue Therapeutin gelangt. Und ich glaube schon, dass das im Endeffekt für mich, glaube ich, nochmal der richtige Weg ist.
Mhm.
Noch mal ein bisschen neu zu gucken. Aber wann man etwas, also eine Therapie beenden sollte oder zumindest so ausfaden lassen sollte, finde ich auch sehr interessant. Was heißt sollte? Ne?
Ja, genau.
Sollte ist ein schwieriges Wort.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so die schwierige Frage. Deswegen fand ich das jetzt total spannend, das mal von dir zu hören.
Mhm.
Wann auch, vielleicht, wie kann man auch selber mal entscheiden? Ne? Wann fühlt man das auch selber? Mhm. Wann ist irgendwie eine Therapie beendet? Und das ist, wie du jetzt auch sagst, ja verschiedene Gründe geben kann. Manchmal ist es ganz formal, dass die Stunden auslaufen.
Mhm.
Manchmal ist es so, dass TherapeutInnen irgendwie nicht mehr weitermachen können aus verschiedenen Gründen. Oder jemand zieht um. Also es gibt ja viele äußere Gründe. Meine Erfahrung ist, dass man das in dem Prozess eigentlich gegenseitig auch ein bisschen spürt. Also wenn so, außer das Thema ist auch loslassen, ne, dann würde ich auch gucken, ist das einfach auch ein Thema in der Behandlung. Ne? Wie verabschiede ich mich, Trennungen, Abschiede, Sachen beenden. Wenn das Thema ist, dann ist es ja Teil der Behandlung, auch diese Therapie beenden zu müssen irgendwann.
Ja.
Ne? Dann ist das ein ganz zentraler Punkt. Ansonsten finde ich, passiert es manchmal auch organisch. Also ich merke dann, wenn Termine nicht mehr ganz so häufig engmaschig gemacht werden müssen, also vielleicht nicht mehr wöchentlich, oder ich merke, dass im Außen viel passiert. Ne? Also wenn man zum Beispiel sehr zurückgezogen war, sehr depressiv war, dann hat man ja auch vielleicht vieles nicht mehr gemacht, hat Freunde nicht mehr getroffen, nicht mehr zur Schule gegangen, was auch immer. Und dann ist so dieser Termin ja auch wichtig in der Woche. Und wenn dann langsam im Außen wieder mehr möglich ist, dann ist dieser Termin nicht mehr so fix. Und dann kriege ich das mit, ne? Dann, dass dann Termine immer abgesagt werden oder verschoben werden.
Du bist dann eigentlich so, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, tatsächlich denke ich dann, das ist ja total schön. Oder wenn Patienten mir schreiben, Termin kann auch in 3 Wochen sein, dann merke ich, okay, es ist vielleicht nicht mehr so wichtig und dann können wir so langsam darüber sprechen.
Mhm.
Ich glaube, grundsätzlich ist der Abschied immer meistens schwer.
Mhm.
Manchmal ist es auch nicht so, wenn es wirklich alles gut ist oder was auch immer. Aber in der Regel, man ist ja viel miteinander über viele Jahre, über viele Wochen hat man diesen Termin. Und dann ist es wichtig, dass man zusammen im Gespräch ist, genau.
Ja, ich hatte bei meiner Therapeutin auch, weil ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt, also gut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber das war eine sehr lange Beziehung und sie wusste das natürlich auch, also die Beziehung war 7 Jahre,
okay,
fast 8, also das heißt die ganze Therapiezeit bei ihr natürlich auch schon und dann bin ich aber quasi bei ihr schon mehr oder weniger raus, bevor ich mich getrennt habe und war dann, glaube ich, auch durch diesen Trennungsprozess einfach völlig überfordert mit allem.
Mhm.
Und war dann aber, habe ihr dann auch geschrieben, dass ich sie nochmal sehen muss. Und ich habe dann auch zu meinen Freunden gesagt, so, lächerlich es vielleicht klingen mag, aber ich kann das nicht machen, ohne nicht diese Frau vorher, einfach ohne es ihr erzählt zu haben, weil ich es einfach die letzten 3 Jahre immer gemacht habe, wenn irgendwie was Großes war und ich ja schon auch wenn jetzt nicht alles fein ist, aber ich große Schritte gegangen bin mit dieser Person. Und ich dachte mir so, das bringe ich jetzt nicht. Genau, ich finde es halt einfach, weiß nicht, ist natürlich auch eine Form von einer Beziehung, natürlich, die man dann aufbaut mit seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten.
Ja, also ich finde, das ist auch was Schönes. Also es ist, finde ich, total nachvollziehbar und das sage ich auch ganz oft. Also das finde ich ist auch wichtig. Das machen Kolleginnen und Kollegen immer unterschiedlich und es kommt immer drauf an, was ist das Thema. Ne? Es ist auch wichtig, dass man vielleicht sagt, den Termin brauchst du nicht mehr, das kriegst du auch so hin, um das zu bestärken. Aber so grundsätzlich lösen sich TherapeutInnen ja nicht in Luft auf. Nee. Sie bleiben ja. Ne? Also das heißt, auch wenn die Therapie beendet ist und auch von der Kasse hat man die Möglichkeit, solche, nennt man Booster-Sessions, zu machen. Das heißt, dass man nochmal kommt und in großen Abständen einfach nochmal ein Check-in macht und schaut, wie ist es gerade.
Ja. Die habe ich quasi durch die Trennung aufgebraucht. Einmal im Monat schaffe ich nicht. Ich muss jetzt doch nochmal schnell kommen. Ja. Ich ziehe mal die nächste Frage. Wie gehe ich mit einer Trennung um und meinem fehlenden Selbstbewusstsein? Okay, besseren Zettel hätte es nicht geben können. Also ich habe, was Trennung betrifft, natürlich einfach jetzt noch nicht wirklich sehr viel Expertise, außer genau das, was ich gerade fühle. Und ehrlich gesagt fühle ich da die meiste Zeit viel Überforderung und viel auch, dass ich es lange Zeit sehr von mir weghalten wollte und nicht fühlen wollte. Und dann manchmal auch so ein Gefühl hatte und auch habe von, habe ich es jetzt so krass weggeschoben, dass ich gar nicht mehr rankomme? Und wird es einfach irgendwann nochmal um die Ecke kommen? Und das wird mich so quasi dann so erschlagen, weil ich es so doll eingeschlossen habe, um das nicht zu fühlen. Weil ich Angst vor gewissen Ängsten habe. Also weil ich Angst davor habe, mich alleine zu fühlen und dieses Gefühl richtig ranzulassen an mich zum Beispiel. Genau, ich glaube aber, dass es generell einfach super, super wichtig ist, auch bei einer Trennung das zuzulassen, eben so, wie man kann. Ich habe versucht, mir Menschen zu suchen, mit denen ich da gut drüber sprechen kann. Ich habe versucht, irgendwie meine Bedürfnisse zu spüren. Und zum Beispiel war das für mich lange so, ist auch manchmal immer noch so, aber es war vor allen Dingen gerade um den Jahreswechsel, glaube ich, sehr doll so und auch noch Anfang des Jahres, dass ich kaum Kapazität hatte für Verabredungen. Also das hat mich einfach überfordert. Und ich habe mich das schon häufiger hier und da mal erklären müssen. Aber ich habe schon versucht, da auf gewisse Art und Weise für mich einzustehen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann es nicht. Ich kann mich nicht treffen, ich kann nicht mehr darüber reden. Ich habe diese Energie nicht, ich muss einfach gerade zu Hause sein und traurig sein, so traurig es auch ist. Aber ich halte es nicht aus. Nicht alleine zu sein. Also ich will überhaupt nicht alleine sein. Das ist das Letzte, was ich will. Aber gewisse Verabredungen zerren dann ja nochmal so viel von etwas, was man gerade gar nicht hat und gar nicht geben kann. Dann macht einen das wieder traurig und es stresst einen wieder, weil man denkt, wer bin ich eigentlich? Warum kann ich nicht einfach mit meinen Freunden happy sein? Und da habe ich einfach versucht, das irgendwie so gut wie möglich halt zu kommunizieren, dass ich gerade eine Pause brauche, dass ich gerade raus bin. Das würde ich zu der Trennung sagen. Ich glaube, das ist einfach sehr individuell und ich kann da eben wirklich gerade nur sagen, wie es für mich ist und war. Ich glaube, da gibt es auch einfach kein perfektes Rezept natürlich. Und Selbstwert, ich glaube, da habe ich so eine Baustelle auch noch, dass ich würde da dich fragen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, Trennung ist ja so komplex, weil es so individuell ist und so darauf ankommt, wer ist man, wer war der Partner, die Partnerin,
wie war die Trennung,
wie war die Beziehung. Also da kommt ja so viel zusammen, was sich nachher darauf auswirkt, wie dieser ganze Prozess danach verläuft. Ich finde, du hast was total Wichtiges angesprochen und das, wenn ich Trennungen mit begleite, zu schauen, wie finde ich so meinen eigenen Weg, das ist ja eigentlich das Hauptthema. Teil? Also was brauche ich und wie kann ich das anderen kommunizieren? Was tut mir gut? Also das so zu spüren und rauszufinden. Ja. Und das, glaube ich, geht dann ja auch in die Richtung Selbstwert. Also wie viel erlaube ich mir auch, dass ich es nicht so machen muss wie jemand anders? Oder vielleicht nur dann sagen Freunde, okay, du musst dich ablenken, aber zu spüren vielleicht, nee, aber es ist eigentlich nicht meins. Und das ist ja dieser Teil Selbstwert. Ja. Also erlaube ich mir, meine eigenen Gefühle in den Vordergrund zu stellen oder danach zu entscheiden, was für mich wichtig ist. Ich glaube, das ist so ein Teil, der in die Richtung Selbstwert geht und dann auch wichtig ist, um eine Trennung vielleicht verarbeiten zu können. Ich finde das toll, du hast es ja angesprochen. Welche Freundschaften sind dann hilfreich in so einer Phase?
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, auch zu lernen, wem kann ich auch was anvertrauen und wen kann ich vielleicht auch mit reinhauen und wen sollte ich lieber draußen lassen, aber vielleicht wen lasse ich auch draußen aus Befürchtungen und könnte eher ranlassen an mich. Mhm. Ne, also wen, vielleicht gibt es Freundschaften, wo ich mich noch nie getraut habe, mich zu öffnen, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht oder die Person wartet vielleicht ja sogar darauf, dass man sie reinlässt ins Leben.
Also was so Freundschaften betrifft, war für mich die Trennung auch sehr eye-opening, nenne ich das jetzt mal. Auch auf traurige Art und Weise, aber auch auf eine Art und Weise, wo man so merkt, gewisse Konstellationen zum Beispiel, krass, wie funktioniert das überhaupt in einer Konstellation ohne meinen Freund? Weil ich habe mich noch nie mit euch alleine getroffen. Das finde ich sehr interessant. Ich finde solche psychologischen Dinge dann ja sowieso immer interessant. Und ich sage auch immer, ja, wenn es nicht ich wäre und ich das gerade alles nicht fühlen müsste, wäre vieles für mich sehr schlüssig. Mhm. Und ich fände vieles auch einfach sehr interessant, aber es tut einfach viel zu sehr weh, um es interessant zu finden, beziehungsweise um es aushalten zu können. So. Ich finde es auch schön zu sehen, auf was für Ebenen man teilweise dann auf einmal in Freundschaften kommt.
Ja.
Klar, meine Freunde, so, also wirklich gute Freunde, die kennen mich schon gut, aber ich glaube, so wirklich kennen, kannte mich eigentlich nur mein damaliger Freund.
Okay.
Also da würde ich sagen, war Tillmann schon die Ausnahme. Und das ist halt crazy, weil man muss, fängt ja dann schon an, okay, weil ich kann, er ist jetzt nicht mehr da.
Ja.
Irgendwem muss ich mich ja irgendwie öffnen und da einfach so seine Menschen zu finden irgendwie und nochmal neue Freundschaften auch zu finden oder Freundschaften zu intensivieren. Und ich habe für mich einfach auch Freunde gefunden, bei denen ich auch merke, okay, krass, hier kann ich auch einfach ich sein. Und die lieben mich trotzdem noch.
Ja, voll schön.
Auch wenn ich ein emotionales Wrack bin, was eigentlich nur mein Freund kannte. Ja. So.
Ich finde, da sagst du, entschuldige.
Nee, sag gerne.
Ich finde, weil du was total Wichtiges sagst, gerade in so Phasen von Verlust oder Trennung, Trauer, was ja oft dann jemandem zu schaffen macht, ist so ein Gefühl von, ich darf mich nicht zumuten. Also ich darf mich nicht zumuten. Das führe ich ganz oft, das Gespräch. Aber das kann ich doch nicht mit ihr machen, dass ich da wieder anrufe und ich bin schon wieder und dann weine ich schon wieder. Und zu merken, dass das, also dass wir einfach Menschen auch echt Sachen zutrauen können, dass die das aushalten, dass die das sogar gerne machen. Und das am Ende ist Bindung. Also damit verbinden wir uns.
Voll. Ich habe auch einen sehr guten Freund von mir und der hat mit mir die immer gleichen Gespräche geführt. Und das war mir schon so unfassbar unangenehm, aber es kommt ja dann trotzdem immer aus einem raus. Und ich habe auch immer gesagt, es tut mir so leid, dass ich hier auch einfach nicht weiterkomme. Und du musst es mir wirklich 500 Mal sagen. Und ich brauche 500 Mal die Rückversicherung, dass das Leben weitergehen wird, sollte ich mich trennen zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwann auch geschrieben, danke, dass du mir das zum 980. Und dann habe ich so richtig random ganz viele Zahlen eingegeben, die das so und so oft angehört hast. Und immer noch eine Antwort drauf hast. Und es tut mir leid, habe ich sicherlich auch noch gesagt, weil ich mich generell einfach meistens entschuldige, wenn ich irgendwas sage quasi oder das Gefühl habe, ich bin eine Bürde oder was auch immer. Naja, und habe dann diese Nachricht geschrieben und zurück kam einfach nur, Freundschaft nennt man das oder Freunde. Und das war irgendwie so, da war ich so, ja, hast du irgendwie recht. Und es hat mir aber so ganz, ganz viel bedeutet, weil ich so gemerkt habe, ja, crazy. Und andersrum würde ich es ja auch machen.
Ja.
Und es ist auch so wichtig, weil anscheinend ist es nötig, manchmal Sachen 20 Mal auszusprechen oder Szenarien durchzuspielen.
Mentale Gesundheit ist ja nicht nur, was machen wir, wenn es uns ganz schlecht geht, aber das ist ja auch was, damit wir gesund bleiben, ist es total schön, wenn wir solche Leute so immer als Backup haben. Also immer zu wissen, im Zweifel kann ich da anrufen, auch wenn wir es gar nicht machen, aber das allein gibt ja schon ganz viel Sicherheit und man weiß, da kommt eine Phase. Also es ist total schön und ich ich glaube, wir können da mutiger sein, uns da anderen Menschen zuzumuten, weil es ist ja, ja auch ein Geschenk. Eine Freundin hat gerade vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich fand es so schön, dass du da so ehrlich warst. Ich hatte in der Nachricht, die ich geschrieben habe, weil ich gesagt habe, ich habe dafür keine Kraft. Und hat gesagt, ich finde es so ehrlich von dir. Also es ist ja auch ein Geschenk. Ich sage ja damit auch, dir kann ich das zutrauen, dass du das aushalten kannst.
Ja, so. Hast du recht. Das stimmt. Schön. Next question.
Wie kann ich beim Thema Mental Health Awareness schaffen, dass es endlich von meiner Familie ernst genommen wird? Ich finde es interessant, weil es sind so zwei Teile. Also ich glaube, der erste ist einfacher, also grundsätzlich darüber sprechen und keine Hemmung zu haben und wirklich keine Hemmung auch zu haben, Leuten zu sagen, wie es einem wirklich geht, was wirklich in einem vorgeht. Familie, finde ich, ist immer noch so ein anderes Thema, weil Familien kompliziert sein können. Ich glaube, man kann es erstmal, ich würde es genau das Gleiche, ihnen erstmal das Vertrauen schenken, ihnen zuzutrauen, dass sie das aushalten können und dass sie darüber reden können und dass sie darauf reagieren können. Aber die Realität ist, wie sie ist. Es gibt Familien, die können das nicht gut. Ne? Ja. Aber man kann zumindest den Versuch starten mit Geschwistern erstmal. Vielleicht ist es leichter mit Geschwistern. Es ist interessant, wie viele Hemmungen da sind, auch unter Geschwistern oder überhaupt mal sowas preiszugeben. Aber man kann es zumindest versuchen. Wie gesagt, ob es dann funktioniert in der Familie, ist nicht gesagt. Aber was ich immer sage, ist, wenn es einmal draußen ist, dann ist es da. Also das ist ja schon mal rein ins Ohr.
Ja.
Also man kann es nicht mehr wegmachen. Ja. Also die Person hat es schon mal gehört. Und selbst wenn darauf jetzt erstmal nichts folgt, was vielleicht total enttäuschend ist, ist es ja irgendwie im Kreislauf dieser Familie drin, dass es mal jemand gehört hat. Und vielleicht trifft es auf jemand, der vielleicht erstmal nicht reagiert, aber zu sich selber sagt, ah, da ist noch jemand. Mhm. Ja, und vielleicht folgt erstmal nichts, aber allein das wäre ja schon total viel gewonnen.
Voll. Und eine Öffnung für einen Dialog quasi. Fanza, ich würde super gerne noch Stunden hier mit dir sitzen und diese Fragen so schön beantworten und auch so schön ausführlich vor allem. Ich glaube, wir müssen hier aber so ein bisschen quick and dirty werden und die so ein Tickchen schneller beantworten. Das geht vor allem auch an mich. Ich tendiere dazu, sehr weit auszuholen, immer. Deswegen stopp mich, wenn ich zu viele Sätze hintereinander sage. Ich habe das Gefühl, dass Kuscheln mit meiner Katze mir total hilft, wenn ich eine schlechte Phase habe. Ist da denn auch psychologisch wirklich was dran? Ich könnte dir diese Frage exakt stellen mit meinem Hund. Und ich weiß, also ich habe mal wohl gelesen, dass tatsächlich der Puls und die Atmung von Hunden und der Körper eines Hundes, vielleicht auch die Wärme, ich weiß nicht. Aber allein, wenn man sie berührt, den eigenen Puls runterfährt. Okay. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das sind jetzt keine sicheren Facts. Aber mir hilft es zum Beispiel auch unglaublich. Also manchmal hatte ich Phasen, wo es mir sehr schlecht ging und ich sehr verzweifelt war und überhaupt gar nicht mehr rauskam aus meinem Zirkel. Und die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, war irgendwann mir den Hund einfach auf die Brust zu legen.
Schön.
Das wollte sie natürlich nicht so gerne. Aber das hat mich dann irgendwie, das war so das letzte Mittel dann in dem Fall. Ich weiß nicht, weißt du, ob da was dran ist?
Also da weißt du jetzt fast mehr als ich, muss ich sagen. Ja. Also ich würde es mir so erklären, grundsätzlich absolut, also es ist eine totale, weil ja, also ganz aus ganz einfachen Gründen, man fühlt etwas, also man ist ja gezwungen, mit allen Sinnen wahrzunehmen, etwas zu fühlen.
Stimmt.
Und man muss auf dieses Wesen eingehen. Das heißt, man muss aus sich selber raus, aus dem eigenen drehen, wenn man auf ein anderes Wesen eingeht.
Ja.
Und allein das wird schon helfen. Aber es gibt ja auch nicht umsonst Pferdetherapien und so weiter. Also Tiere sind, wenn man gut kann mit Tieren, dann total gut.
Wunderbare Geschöpfe.
Wird meine Angst irgendwann ganz weggehen oder bleibt sie immer?
Ich glaube, Angst ist ja auch irgendwo gut.
Mhm.
Ohne Angst wären wir jetzt wahrscheinlich alle nicht hier, weil sie evolutionsmäßig gesehen ist sie ja sehr wichtig. Und meine Angst, sie gibt mir auch viel. Also ich glaube, sie macht mich auch zu einem empathischen Menschen irgendwo, zu einem gefühlvollen Menschen. Und sie wird wahrscheinlich immer irgendwie ein Teil von mir sein. Ich muss nur wirklich wissen, wie ich mit ihr umgehe.
Ja. So. Eigentlich muss ich dazu gar nicht so viel sagen.
Also, ich wollte es dir aber nicht vorwegnehmen. Sorry.
Nee, also ich finde,
vielleicht hast du noch was.
Nein, ich glaube genau das. Ich glaube, das ist schon, finde ich, wichtig zu wissen. Es gibt Menschen, die empfindsamer sind, die schneller reagieren auf außen, auf innen. Also das ist auch eine Disposition, die man haben kann. Mhm. Und wie du sagst, das kann man nicht wegschnipsen, dass es so ist. Und man kann aber lernen, Wege zu finden, sowohl im Innern als auch im Außen, wie man gut damit umgehen kann. Hast du aber auch schon gesagt.
Voll. Wie gehe ich mit Leistungsdruck um? Gebe ich an dich ab.
Ich glaube, so 80% wahrscheinlich von meinen Patienten würden jetzt aufhorchen.
Ja.
Das ist eine schwierige. Quick muss ich es machen. Okay.
3, 2, 1. Ja. Druck.
Oh ja, Druck, genau. Ich würde immer sich selber fragen, was genau, also wir spüren manchmal auch einfach Druck oder Stress. Das sagen wir ja ganz schnell, ich bin gestresst, ich bin unter Druck. Mhm. Was genau macht den Druck und was macht den Stress? Damit man ein bisschen rausfindet, ist es wirklich im Außen, ist es nicht vielleicht doch in meinem Kopf, da kann man auch dieses Zu-Ende-Denken machen. Also was würde denn im Zweifel passieren, wenn ich die Prüfung nicht, das habe ich auch schon oft gemacht, Alternativen entwickeln, um so ein bisschen dieses, es gibt nur diesen Weg und ich muss dadurch, das allein macht ja schon Druck.
Ja.
Und wirklich prüfen, dieses Leistung erbringen. Warum ist das auch so wichtig für mich? Warum habe ich das Gefühl, es ist alternativlos? Ne? Da steckt ja auch viel dahinter, so ein Gefühl von, wenn ich nicht richtig gut bin, dann was dann? Wer bin ich?
Perspektivlosigkeit auch.
Perspektivlosigkeit, aber das wäre ja was Reales. Deswegen muss man genau prüfen. Ne? Also ist es wirklich, wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann kann ich nie wieder einen Job finden? Oder denke ich das nur?
Mhm.
Oder ist da auch so ein, wenn ich nicht gut bin, dann bin ich nichts wert?
Mhm.
Also was ist noch dahinter? Und da ein bisschen hinzuschauen, gibt es an, dass das Leistung erbringen nicht alles übertrifft, sondern dass man so ein bisschen guckt, gibt es da nicht noch was anderes, was mich ausmacht, was nicht nur Leistung ist, was genauso viel wert ist oder
voll
wert sein kann.
Verstehe ich.
Aber es ist schwer. Das sage ich auch jetzt hinterher. Es ist natürlich für mich einfach, jetzt hier so schlaue Sachen zu sagen. Es ist schwer in unserer, ich finde, das ist schwer, sich davon frei zu machen. Weil wir von Kindergarten an im Grunde so.
Auch in so einer Leistungsgesellschaft
ist
leben.
Ist so.
Also, ja.
Also, es ist einfach so. Und da sich so von zu distanzieren und seinen eigenen Umgang damit zu finden, ist nicht leicht, aber es ist nicht unmöglich.
Schön gesagt. Ich ziehe einfach mal noch eine.
Ja.
Ich habe mich selbst schon mal geritzt und versuche echt damit aufzuhören. Aber auf Instagram und TikTok wird es so krass romantisiert. Warum ist das eigentlich so? Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Es erinnert mich aber ein bisschen an diese Tumblr-Phase, die ich zum Beispiel hatte, als ich so 15, 16 war. Und Tumblr auf einmal ganz groß war und es so ganz viele Blogposts über zum Beispiel auch Selbstverletzung gab und das auch auf eine Art und Weise romantisiert wurde, aber auch Magersucht zum Beispiel viel romantisiert wurde und dass diese dann diese Seiten gab. Ja, ehrlich gesagt ist das ein Phänomen, was ich mir schwer erklären kann. Als jemand, der dann natürlich auch auf diesen Seiten war, man fühlt sich dann irgendwie, man fühlt sich zu irgendwas zugehörig.
Ja. Yeah.
Gesehen, verstanden, nicht alleine. Und ich glaube auch, wenn man Dinge wie Selbstverletzung oder Essstörung zum Beispiel romantisiert oder ja so ein bisschen glamourisiert, drückt man es auch ein bisschen von sich weg. So nach dem Motto, ja, ist nur eine Phase oder ist ja nicht so schlimm oder geht damit so ein bisschen auf Abstand. Ich habe dazu aber auch keine tatsächlich bessere, weil es eine sehr schwierige Frage ist.
Das ist eine super schwierige Frage.
Ja, und gerade das ist bei auf Social Media, ich hoffe, das, ja, Social Media kann halt auch ein sehr dunkler Ort sein.
Also es geht halt, ich meine, es geht ja im wahrsten Sinne des Wortes um Schmerz.
Ja.
Und ich glaube, dass sich viele davon abgeholt fühlen, weil es gibt eben viel inneren Schmerz und der findet ja Ausdruck darin. Und dadurch, glaube ich, hält sich das so aufrecht. Was aber, glaube ich, immer wegfällt, ist, wenn man es auf Social Media oder auf Bildern oder in Filmen sieht, dann ist es eine Inszenierung. Und da ist es ja was Gemachtes, was ich jetzt so zur Schau stelle. Aber der Schmerz oder das, was es bedeutet, sich selbst zu verletzen, das ist ja total die Qual für die Betroffenen. Also das ist ja alles andere als glamourös. Und die Seite fällt dann ja weg. Und wie du sagst, dann kann man es so ein bisschen von sich schieben und vergisst vielleicht den Schmerz darüber, dass man irgendwie da reingerutscht ist und vielleicht da selber den Weg gar nicht mehr rausfindet und hält es dann so aufrecht, obwohl es eigentlich total die Qual ist. Also ich kann nur sagen, wenn es euch betrifft, dann holt euch wirklich Hilfe, weil es ist schwer, da alleine von wegzukommen.
Ist ja wie so ein Kreislauf.
Quasi. Genau, es ist dann so ein Kreislauf, dass ihr dann jemanden reinholt, weil es gibt total tolle Techniken, um davon loszukommen. Ja, es ist aber gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen cheerleadet und so ein bisschen an der Seite ist und dann auch hilft, dann ist es ein bisschen einfacher.
Genau. Total. Möchtest du die letzte Frage beantworten?
Mache ich gerne.
Soll ich sie rausfinden? Nee, du holst sie auch raus. Bitteschön.
Ist es normal, dass ich mich hässlich finde und andere wunderschön?
Hm.
Also ich mag ja das Wort normal nicht, weil ich finde, das ist immer so doof. Verbinden wir so viele Sachen dann mit, ob es gut oder schlecht ist.
Oder abnormal.
Ja, ganz genau. Also
ganz komisch. Ja.
Genau. Also und ich glaube, es kommt nicht so selten vor. Vielleicht steckt es ja auch da mit drin, ist das normal. Also du bist bestimmt nicht die einzige Person, die das betrifft. Und gleichzeitig ist es ja total schmerzhaft. Also wenn ich das lese, dann denke ich, oh je, das ist ja ein schmerzhaftes Gefühl. Du musst dich nicht so fühlen. Ich glaube, das ist das. Dass es Wege gibt, Möglichkeiten gibt zu lernen, wie du dich langfristig nicht so fühlen musst. Ja. Ich glaube aber, es kommt gar nicht so selten vor. Und auch da vielleicht in dem Zusammenhang, sprich mal mit anderen um dich rum. Ich glaube, vielleicht findest du sogar Leute, die das ähnlich finden. Und ihr könnt euch gegenseitig ja auch mal so einen Check machen, wie ist es eigentlich von außen. Ne? Also immer mal, wenn man so selber drin ist und sich so fühlt, verliert man ja so die Perspektive, wie andere einen auch wahrnehmen. Ne? Und dann, wenn man im Gespräch ist, kriegt man das mit. Aber wenn die Frage ist, ist das normal, glaube ich, es kommt nicht so selten vor, sagen wir mal so. Du bist sicher nicht die einzige Person, der das so geht. Ja.
Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, vielleicht für die Thematik kann man auch nochmal in Folge 4 oder auch in Folge 5 reinhören. Mhm. Ich denke, da greife ich den Punkt in Folge 4 auch mit Lukas, meinem Gast in der Folge, auch nochmal auf. Ich danke dir sehr für die Beantwortung der Fragen und dass du heute hier Gästin warst. Es war sehr schön mit dir, eine tolle letzte Folge. Ich glaube, wir haben sehr viele Fragen beantwortet. Ich hoffe, es war hilfreich an euch da draußen. Ich habe auch wieder ein bisschen was über mich selber gelernt oder für mich selber gelernt. Ich hoffe, für dich war das auch ein toller Dialog.
Total schön. Und es waren spannende Fragen, echt richtig schöne Fragen.
Ja. Auf jeden Fall. Shoutout an der Stelle an euch. Danke für eure tollen Fragen und für eure tolle Offenheit und dass ihr so aktiv bei diesem Podcast dabei seid. Bin jetzt ein bisschen emotional, weil ich ihn hier gerade abmoderiere. Aber es ist eine sehr, sehr tolle Reise mit euch, dieser Podcast. An der Stelle auch nochmal danke an mein Team, was hier jedes Mal mit mir saß und diesen Podcast aufgezeichnet hat. Da arbeiten ja ganz, ganz tolle Leute dran. Danke, Fanza, nochmal an dich.
Vielen Dank.
Ich bin sehr gespannt, wie die Fühl-Ich-Reise weitergeht. Hört gerne nochmal in die Folgen rein. Das war die letzte Folge dieser Staffel von meinem Podcast Fühl ich. Und alle Folgen von Fühl ich findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr also nochmal bei Folge 1 anfangen und alles nochmal von vorne durchhören, wenn ihr möchtet. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst Bewertungen und kommentiert dort, wo ihr die Folge hört oder auch seht. Das war Fühl ich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung von Das Ding, Vina Nuying. Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte. Video und Schnitt, Lukas Hambach. Audioproduktion, Jonathan Raue. Sounddesign, Milan Fei. Ganz liebe Grüße meinerseits. Wir hören uns wieder. Bis ganz bald, eure Lina. Bist du auch noch auf der Suche nach einem neuen Podcast? Hier meine Empfehlung der Woche.
Vika.
Ja, Valeria.
Sag mal bitte was auf Russisch.
Ja, was denn?
Unser Podcast heißt Nette Mädchen.
Наш подкаст называется Nette Mädchen.
Hi, wir beide sind in Russland geboren und haben lange versucht, zu den Deutschen dazuzugehören.
Jetzt wissen wir, darum geht es gar nicht.
In unserem Podcast Nette Mädchen gehen wir auf Identitätssuche und sprechen mit jungen Menschen, die russische, russlanddeutsche oder postsowjetische Wurzeln haben.
Menschen hören eigentlich kaum von Kasachen. Und es ist so schön, aus diesem bunten Land zu kommen.
Wenn ich die polnische Sprache höre, da habe ich so das Gefühl, da dockt mein Herz an und lädt auf.
Wir schauen auch immer wieder nach Russland. Zum Beispiel, wie beeinflusst die russische Staatspropaganda TikTok?
Und wie spricht man mit Verwandten, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen?
Und wie geht es denen, die Verwandte in der Ukraine haben?
Ich habe ganz lange in meinem Kopf einfach diese Kriegsrealität nicht zusammenbekommen mit der Realität, die ich aus der Ukraine kenne, aus meiner Kindheit.
Hört rein, jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Paka.
Paka, paka. Paka, paka. Okay, paka, paka.
Paka, paka, paka. Tschüss. Paka, paka. Dabei, paka. Tschüss, tschüss.